Ja, der letzte Vortrag hier im Businessstrang der Chemnitzer Linux-Tage am Vormittag des ersten Tages zum Thema Open Choice Dokumentenformat von Lothar Becker von Ries Applications. Mittlerweile Mitglied der Open Source Business Alliance, was mich besonders freut. Und ich habe bisher nur elektronischen Kontakt gehabt über die Mitgliedsanmeldung und Newsletter und alles Mögliche, und so kann man sich auch gleich mal persönlich kennenlernen. Viel Spaß mit dem Vortrag, und nach dem Vortrag geht es dann weiter mit Dienstleister stellen sich vor, 13 Uhr, sodass wir dort ein geschlossenes Businessprogramm dann auch in den Nachmittag hinein kriegen werden.
Alles klar, vielen Dank. Das geht so, oder? Alles klar. Business-Strang heißt, wie sagte der Herr Schütz vorhin, wenn Sie irgendwas über ganz konkrete Programme hören wollen, Codezeilen erwarten oder sonst irgendwas, sind Sie ja falsch. Jetzt die Möglichkeit noch zu gehen. Das, was ich Ihnen ein bisschen erzählen will, auch im Zusammenhang mit der Open Source Business Alliance, sind Themen, natürlich technikgetriebene Themen, aber Themen, die die Anwender und natürlich damit auch die Dienstleister um solche Open-Source-Programme herum beschäftigen. Und eins davon ist das Thema Dokumentenformat, insbesondere Blickwinkel Anwender. Ich werde den Blickwinkel auch etwas weiter ziehen als nur den Anwender, es auch ein Stück weit aus dem Thema der Dienstleister, der Support-Anbieter zum Thema der Zusammenarbeit mit Productivity-Tools, also Office-Produkte betrachten. Und da wird es immer im Wesentlichen um das Thema Interoperabilität gehen, Interoperabilitätsprobleme. Welche Probleme stellen Sie das? Ich möchte Ihnen mal so einen kleinen Einblick in das geben, was wir so in der Vielzahl unserer Projekte, Migrationsprojekte und so weiter an Themenstellungen, an Problemstellungen, die mit diesem Thema Dokumentenformat zu tun haben, über den Weg laufen. Und jetzt nicht eine vollständige Liste der Lösungen einzelner konkreter Probleme angeben. Das ist eine Frage, die sehr häufig gestellt wird. Die erste Frage ist, wenn wir zu einem Kunden kommen, gib mir doch einfach eine Liste von Interoperabilitätsproblemen, wie ich mich dazu verhalten soll. Also wenn ich in Microsoft Office, in einem Microsoft Office Dokument eine Aufzählungsliste habe, dann habe ich immer das Problem, dass. Und gib mir dazu eine Lösung, was soll ich mit dem Ausgangssystem tun, was soll ich in dem nächsten System tun, und dann ist ja eigentlich alles gut. Ja. Wenn es diese Liste gäbe, würde ich erstens nicht so viel Geld verdienen und zweitens wäre diese Liste innerhalb einer Woche, innerhalb zwei Wochen wieder obsolet. Warum? Werden wir teilweise auch in dem Vortrag hören, aber Sie können sich denken, as time goes by, jeder arbeitet an seiner Ecke weiter in dieser Thematik, und zum Beispiel mit der Release-Häufigkeit von einem LibreOffice geschieht alle zwei bis drei Monate doch ein sehr großer Schritt, gerade bei dem Thema, bei dem Filterthematik-Thema, das hier mit reinspielt. Insofern wären Sie also quasi nur dabei, permanent diese Liste aktuell zu halten und Tests zu fahren, ob das denn noch der Fall ist und so weiter und so fort. Und von daher kann das eigentlich nicht die Lösung sein. Und ich möchte Ihnen einen Lösungsansatz vorstellen, der ist gewagt, der ist auch ein Stück weit idealistisch, denke ich. Aber wenn man nicht über Ideale nachdenkt, dann kann man auch keine konkreten Lösungen oder gute konkrete Lösungen davon entwickeln. Die möchte ich Ihnen dann zum Schluss zumindest mal vorstellen und zur Diskussion stellen. Ja, ich selber, mein Name ist Lothar Becker, ich bin Geschäftsführer der Punkt Ries Applications. Inzwischen ist die Ries Applications auch Mitglied der Open Source Business Alliance. Wir in Personam, ich arbeite durchaus schon länger auch mit der Open Source Business Alliance zusammen. Ich bin nämlich seit 2010, glaube ich, war das, Mitglied in dieser Working Group Office Interoperability, also ein Arbeitskreis, zu dem ich nachher bei einer konkreten Lösung noch ein bisschen was sagen werde, der sich genau mit diesen Themenstellungen beschäftigt, die ich auch heute hier zum Vortrag mitgebracht habe. Ansonsten, ich selber bin etwa seit 2003 in dem Open Source Umfeld aktiv. Meistens positioniert neben den Server-Themen, die Sie sehr viel auch auf diesem Linux-Tag hören, eben auf dem Desktop-Bereich. Das, was also die Riese Applications hauptsächlich macht, ist sich um Beratung und Entwicklung von Open-Source-Produkten auf dem Desktop zu betrachten. Das muss nicht immer ein Linux-Desktop sein. Sie können sich vorstellen, dass man auch mit vielen anderen Open-Source-Produkten auf dem Desktop, auch auf einem Windows-Desktop, so quasi als erster Schritt für eine Unternehmung, für eine Verwaltung in den Open-Source-Bereich schon sehr, sehr viel tun kann, aus unterschiedlichster Motivation heraus. Und dann gegebenenfalls, wenn so dieser Gedanke, der Open-Source-Gedanke, der Community-Gedanke ein Stück weit in dem Unternehmen dann auch Einzug gehalten hat, das ist für viele eben etwas neu, dass man sich mit einer Community auseinandersetzt, Kommunikationswege anders laufen, wie man es gewohnt ist und so weiter und so fort, dann gegebenenfalls auch bereit ist, nicht nur im Server, im Backend-Bereich Linux-Server einzusetzen, sondern gegebenenfalls auch den Client, den Desktop auf den Linux-Desktop aufzusetzen. Ein paar Beispiele, wo konnten wir unser Know-how einbringen. Einer der großen Projekte war natürlich, das ist inzwischen auch schon über 2-3 Jahre abgeschlossen, das Migrationsprojekt der Landeshauptstadt München in aller Munde. Damals Migration von, das haben die übrigens damals noch auf dem Windows-Desktop gemacht, also Migration im ersten Schritt von einer Microsoft Office-Version auf eine damals noch OpenOffice.org-Version. Inzwischen hört man, dass man von Apache OpenOffice weggeht auf LibreOffice. Da kann man auch viel drüber diskutieren, welche Motivationen da jetzt dahinter stecken. Über weitere Projekte, zum Beispiel Business Intelligence Lösungen, immer stärker am Kommen, auch getrieben eigentlich aus diesem Office-Bereich. Es gibt gute Business Intelligence, Open Source Business Intelligence Lösungen, die jetzt nicht von der Serverseite getrieben werden, also von der IT-Abteilung getrieben werden, sondern von Fachabteilungen getrieben werden. Was ist da typischerweise der Fall? Jeder hat sein Excel am Arbeitsplatz und fängt an, Daten zu drehen und zu würfeln und so weiter. Und es gibt sehr, sehr gute Lösungen, auch integrative Lösungen im Business Intelligence Bereich, die den Fachabteilungen, dem einzelnen Anwender selber es ermöglichen, auf Basis von Calc, auf Basis von Excel über Schnittstellen mit einem SAP zusammenzuarbeiten, mit anderen großen Datenbankherstellern zusammenzuarbeiten und da fachspezifische Business Intelligence Lösungen aufzubauen. Last but not least gehe ich jetzt eine Gefahr ein. Ich erzähle Ihnen, dass wir unter anderem der Hersteller der Duden-Rechtschreibprüfung für LibreOffice und OpenOffice sind. Nicht, weil ich Ihnen das erzähle, sondern weil Sie jetzt auf meine Folien mit Argusaugen draufschauen werden und Rechtschreibfehler suchen werden. Eine Software ist immer nur so gut wie auch Ihr Anwender. Das heißt, wenn Sie einen finden, sagen Sie mir zum Schluss Bescheid, dann kann ich das zumindest im Sinne des Qualitätsmanagements noch, bevor ich die Folien abgebe, abändern. Ja, nur ein Spot. Gehen wir ins Thema. In der Ankündigung des Vortrags war die Rede davon, dass dieses Thema Dokumentenformat deswegen so wichtig ist, weil Dokumente und damit auch die Formate für ein Unternehmen massive Mehrwerte haben. Um die Komplexität, um die Wichtigkeit dieses Themas zu verstehen, sollte man sich kurz dieses Thema Mehrwert, was hat denn oder welche Bedeutung oder welchen Mehrwert hat denn ein solches digitales Dokument, und über die sprechen wir ja hier, für ein Unternehmen, für eine Verwaltung, ich will nicht so weit gehen, für eine Menschheit, denn ich komme jetzt mit einem ganz profanen Beispiel. Typischerweise werden solche Mehrwert- oder Wichtigkeitsdokumenten, Wichtigkeitsargumente immer aus den klassischen alten Dokumentenformaten, also die Überlieferung der 10 Gebote, ja, auf einer Steintafel oder die Keilschrift oder Steinzeitmalereien, Dokumente, wenn wir die nicht gehabt hätten, dann wüssten wir sehr, sehr wenig aus der damaligen Zeit und wir hätten darauf auch nicht unser Wissen aufbauen können. Nein, da will ich gar nicht hin, sondern ich möchte Ihnen ein ganz aktuelles, wenn Sie wollen, so wollen, sehr profanes Beispiel bringen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie seien der neue Braumeister der Bitburger Brauerei. Was müsste ich hier sagen? Hier müsste ich Wernesgrüner oder so irgendwas sagen, gell? Oder Köstritzer oder so irgendwas. Ne? Köstritzer gehört übrigens auch zur Bitburger Brauerei. Warum steht da Bitburger? Ich bin gebürtiger Bitburger. Deshalb. Und es liegt mir natürlich am Herzen, was jetzt kommt. Also stellen Sie sich vor, Sie wären der neue Braumeister der Bitburger Brauerei. Super. Sie haben einen tollen Job bekommen. Sie können sich, glaube ich, glücklich schätzen. Ihr Vorgänger auf Ihrem Arbeitsplatz hat sämtliche Informationen, also auch das Rezept oder die Braukunst, die hinter Bitburger steckt, hat übrigens sehr, sehr viel mit dem Wasser zu tun, was in Bitburg, unter Bitburg liegt, in einem Dokument niedergeschrieben, ja, damit es auch nachvollzogen werden kann und dieses Dokument mit einem Passwort versehen. Typische Vorgehensweise in einem Unternehmen, Wissen, was man hat, gewisses geschützenswerte Wissen, gegebenenfalls Passwort verschlüsselt in ein solches Dokument absehen. Sehr gut, der Mann hat seinen Job hervorragend gemacht, das Rezept bleibt geheim und damit ist die Bitburger Brauerei sicher. Mhm. Eben nicht. Also, das Rezept bleibt geheim, aber leider wird es kein Bitburger mehr geben, weil Sie als neuer Braumeister nicht in der Lage sind, das Rezept zu lesen, es anzuwenden und so weiter und so fort. Ja, also ein Trugschluss, eine vermeintliche Sicherheit, die ich dadurch habe, dass ich in irgendeiner Form mein Dokument verschlüsselt habe, mein Dokument gesichert habe, für Nachfolger, für andere Anwender, die Zugang zu diesem Content, der in diesem Dokument drinsteckt, haben wollen und ihre Aktivitäten darauf aufbauen wollen. Profan, aber nichtsdestotrotz dramatisch. Stellen Sie sich vor, es gäbe kein Bitburger mehr. Das wäre schlimm. Ja, Mehrwert für Unternehmen. Wie stellt sich jetzt genau, also das Passwortproblem ist es eines, wie löst das übrigens ein Linux-basierter Anwender oder ein in Linux denkender Mensch, natürlich nicht über Passwörter, sondern über Rechte, die man auf einem Verzeichnis, auf einer Datei vergeben kann, eine viel bessere Lösung. Immer wenn das passiert im Unternehmen, muss man nachfragen, gibt es ja auch entsprechende Windows-Funktionen, die man da anwenden kann. Also Passwort ist immer ein ganz schlechtes Mittel, um etwas zu schützen oder so. Es gibt aber eben noch andere Probleme, die zusammenhängen mit genau diesem, mit dieser Thematik. Ein Dokument oder eine Dokumentation, zwei Eigenschaften mitzugeben, nämlich einerseits, dass sie offen ist, also offen für diejenigen, die sie brauchen, und andererseits, dass sie dauerhaft ist, also über lange Zeiträume auch entsprechend zugänglich sind. Und das macht sich eben für den Anwender, für den heutigen Office-Anwender unter anderem auch an diesem Thema Dokumentenformat, nicht nur dieses Passwortproblem, sondern eben auch an diesem Dokumentenformatproblem selber deutlich. Und jetzt kommen so ein paar aus der Praxis erlebte Beispiele, wo sich das überall deutlich macht. Es macht sich immer in irgendeiner Form dann beim Thema Offenheit oder beim Thema Dauerhaftigkeit bemerkbar. Beispiel, dieser Vortrag hier sollte natürlich abgespeichert werden, klar, hier hätte ich auch nicht wirklich das Problem gehabt oder habe ich auch nicht mit meinem Open Document Format, aber stellen Sie sich vor, Sie kommen in irgendeinen anderen Vortragsraum, der sich jetzt nicht unbedingt mit Linux beschäftigt, da werden Sie nicht unbedingt einen Rechner vorfinden, auf dem das Open Document Format auch lauffähig ist. Also kein Problem, speichern wir doch diesen Vortrag mal unter dem PPTX-Format von LibreOffice ab. By the way, das können Sie im Moment nur mit LibreOffice und nicht mit Apache OpenOffice, weil die entsprechenden Exportfilter Und jetzt spreche ich mehrfach genau dieselbe Problematik an, eben im Moment nur in dem LibreOffice, der LibreOffice-Version verfügbar sind und nicht in der Apache OpenOffice-Version. Aber wir haben ja eine LibreOffice-Instanz, also speichern wir das in dem Filterdialog unter dem PPTX-Format ab, kommen in den Vortragsraum, wollen den Vortrag öffnen und uns passiert Folgendes. Der Kontrast ist wirklich nicht sehr gut, ich lese es Ihnen zumindest vor. Mit Microsoft PowerPoint 2010. PowerPoint hat ein Problem bei Inhalten des Vortragstitels erkannt. PowerPoint kann versuchen, die Präsentation zu reparieren. Reparieren ist gut. Reparieren, okay. Man klicke auf Reparieren und die nächste Message ist die: Diese Datei kann nicht mit Hilfe von Microsoft PowerPoint geöffnet werden. Möchten Sie Office.com noch einen Konverter durchsuchen? Bla bla bla. Und schon sind Sie übrigens im Internet. Ja. Hinweis auf Microsoft Office 365 und bla bla bla. Gleiches Problem. Ja. Ich kann meinen Vortrag nicht halten. Alles klar, wir sind ja in der offenen Welt, wir sind ja umgekehrt in der Lage, das Ganze in LibreOffice auch als Open Document zu speichern. Und seit neuestem Microsoft Office 2010 sogar in der Lage, auch Open Document Formate zu öffnen. Wunderbar, was passiert? Das Ganze also gespeichert in LibreOffice unter ODF und man öffne jetzt diese ODP, also Open Document Presentation, unter Microsoft Office 2010. PowerPoint hat nicht lesbare Inhalte in dieser Datei gefunden und offensichtlich ist die schon repariert, ja, durch unsere Kiste vorher. Bitte überprüfen Sie die Präsentation, um festzustellen, ob Inhalte geändert oder entfernt wurden. Das Interessante ist, man kommt trotzdem rein, ja, also man sieht die Präsentation, aber ich habe hier mal einen Screenshot dann auch wirklich von dieser Präsentation gemacht und einer der nächsten Folien sehen Sie zum Beispiel, dass hier Aufzählungen, die in der Präsentation vorkommen, vom Layout her völlig verwurstelt sind. Ja. Also es ist keine schöne Hierarchie in den Aufzählungen mehr drin und so weiter und so fort. Es ist kein Seitenrand mehr eingehalten und so weiter und so fort. Das hat übrigens damit zu tun, um doch ein bisschen technisch zu werden, dass Microsoft Office in seinen Filtern, also in dem ODF-Filter oder in dem ODP-Filter, nicht den aktuell produzierten, und zwar sowohl von Apache OpenOffice als auch von LibreOffice produzierten Open Document Format Version 1.2 öffnet, sondern die Version 1.1. die nämlich zu dem Zeitpunkt, als Microsoft Office 2010 rauskam, zu dem Zeitpunkt die einzig ISO-zertifizierte Open-Document-Version war. Zwei, drei, vier Monate nachdem Microsoft Office erschienen ist, 2010, ist dann auch die Version Open-Document-Version 1.2 als Nachfolger ISO-Standard zertifiziert worden, aber Microsoft hat sich auf den Standpunkt gestellt, nein, wir unterstützen nur wirklich auch das, was schon das Stempelchen hat, das ISO-Stempelchen hat und damit die Version 1 und das ist das Ergebnis. Für den Anwender nicht wirklich spannend oder interessant. Weitere Probleme. Und ich greife jetzt nicht typische Probleme heraus, sondern ich greife Probleme heraus, die ein Stück weit Problemkategorien in diesem Thema Dokumentenformat widerspiegeln. Word-Formulare, eines der typischsten Beispiele, wenn Sie in eine Verwaltungs- oder Unternehmens-Deployment kommen, ist, da werden in irgendeiner Form Word-Formulare benutzt. Ja, das sind Dokumente, die haben Eingabefelder. Mit diesen Eingabefeldern springen Sie über die Tab-Funktion quasi hin und her. Alles andere ist schreibgeschützt. Sie machen Ihre Eingaben, speichern Ihre Änderungen ab, schicken das Formular zurück und der Empfänger verarbeitet das weiter. Was war bisher? Bisher war es so, dass Sie sowohl in Apache OpenOffice als auch in LibreOffice historisch gesehen eine nicht schöne Funktionalität, aber eben eine Funktionalität von StarOffice zur Verfügung gestellt bekommen haben. Sie konnten nämlich, wenn Sie mit dem entsprechenden Doc-Filter ein solches Dokument in LibreOffice, Apache OpenOffice aufgemacht haben, über diese Dialogfelder, die hier angedeutet sind, Ihre Eingaben machen. Man kann das als Vorteil, man kann das positiv sehen. Ja, wunderbar. Ja, ich werde dialoggesteuert durch dieses Dokument durchgeführt. Hatte aber den Nachteil, dass die Kommentare, der Text und die Erklärungen dieses Feldes, und wenn es nur Name Doppelpunkt war vor einem solchen Eingabefeld, nicht mehr sichtbar waren. Ja, Sie haben die Dialoge gesehen und Sie haben, wenn es entsprechend angelegt war, auch sogar Hilfetexte in dieser Zeile drin gehabt, aber Sie haben den Kontext dieses Formulars nicht mehr gesehen. So, da das jetzt nicht so die optimale Lösung war, das umzusetzen, ist man bei LibreOffice hingegangen und hat, wenn man erkennt, da ist ein schreibgeschütztes Dokument mit integrierten Eingabetexten, gesagt, wie bei vielen Sachen auch, ich programmiere jetzt diese Funktionalität, insbesondere die Tab-Funktionalität, also das Weiterspringen in diesen Eingabetexten, programmiere ich nach. Das heißt, wenn Sie jetzt ein und dasselbe Dokument, ursprünglich Microsoft Office Word Formular, in LibreOffice öffnen, verhält es sich anders, als wenn Sie es in Apache OpenOffice einsetzen. Das ist insofern schlecht, als dass Sie natürlich Ihren Anwender mit zwei unterschiedlichen Vorgehensweisen konfrontieren. Hat er im Unternehmen LibreOffice und zu Hause noch OpenOffice, dann sind das zwei unterschiedliche Sachen. Das ist schlecht. Ja. Obwohl ich dann letztendlich auf demselben Dokumentenformat arbeite. Gehen wir ein Stück weit zum Power-User oder zum Anwender, der Lösungen baut. Dann kommt man zu Beispielen wie folgendem. Beide neue Formate in Microsoft Office wie auch in LibreOffice OpenOffice und damals auch schon in StarOffice, die nicht proprietären, sind ja ZIP-Formate. Das heißt, wenn Sie mal so ein Dokument nehmen und das mit einem ganz normalen Entzipper dieses Archiv öffnen, dann werden Sie sehen, spannt sich nicht nur eine Datei auf, sondern es spannt sich eben, je nachdem, was Sie hier öffnen, eine ganze Dokumentenhierarchie mit Ordnern und mit Unterordnern und eben mit XML-Dateien, ja? Also als offenes Dokumentenformat auf. Und interessanterweise ist es so, dass wenn Sie mal ein ODT öffnen, Ihnen sich hier als Beispiel folgende Dateistruktur öffnet. Da finden Sie sowas wie ein Content-XML. Ja, Content. Da wird wohl mein Text drinstehen. Ja, wenn Sie mal mit einem XML-Editor in diese Content-XML reinschauen, dann sehen Sie genau das. Da steht nämlich im Klartext, nicht mehr binär kodiert, sondern im Klartext Ihr Text. Theoretisch könnten Sie jetzt hier Änderungen vornehmen. Schauen wir mal auf die Microsoft Office-Seite. Ah, da finde ich auch eine Content-XML. Und Sie schauen rein und siehe da, in einem leicht anderen XML-Derivat finden Sie auch Ihren Klartext. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, gut, ein normaler Anwender wird nie hingehen und über diese Content-XML jetzt anfangen, seinen Text zu verändern. Aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie Schnittstellen haben zu anderen Content-verwaltenden Systemen, Content-Management-Systemen, dann kann das durchaus sein, weil Sie das HTML gerendert oder wie auch immer darstellen wollen, dass die eine solche Datei entzippen und sich genau aus diesem Content heraus den Text nehmen und mit eigenen Style-Informationen versehen, um sie dann darzustellen oder zu drucken oder was auch immer Sie damit tun wollen. Und leider haben wir halt zwei unterschiedliche XML-Derivate. Und leider müssen wir für jede dieser beiden Dokumentenformate eine eigene Schnittstellenlösung schreiben. Und wir haben sogar das Problem, den kleinen muss ich dann Microsoft doch noch mitgeben, hier in dem Microsoft offenen Format können sogar noch Binäranteile drin sein, Altanteile drin sein. Gleiches Problem wie eben, jetzt ist meine Uhr weg. Ja, jetzt ist es wieder da. Altanteile drin sein, die nicht offen sind, die ich nicht über eine XML-Struktur weiterverarbeiten kann, wenn ich sie denn kenne. Nächstes Problem, jetzt sind wir wieder ein Stück weit beim Anwender, aber auch immer noch Power-User. Was ist denn mit meinen Desktop-Datenbanken? Ganz beliebtes Spiel, ganz großes Thema. Immer der Zwist zwischen Fachabteilung und IT-Abteilung, Desktop-Datenbanken. Also wenn man Microsoft für eins loben kann, was sie mit Office gemacht haben, dann war es diese Einführung des Werkzeugs Microsoft Access. Es hat die Fachabteilungen in die Lage versetzt, eigene Lösungen, eigenes Know-how, eigenes Business-Know-how in Desktop-Datenbanken zu stecken. Wenn es dann schon interessanter wurde, wurden Konnektivität zu SQL-Datenbanken und so weiter hergestellt. Aber eigene Logik in diese Access-Datenbanken hineinzustecken und eigene Fachapplikationen aufzubauen, bis dahin gehend, dass darüber operatives Geschäft gemacht wird. Und das ist das Problem der heutigen IT-Landschaft in großen Unternehmen, dass es nämlich irgendwo, und ich habe noch kein Unternehmen gefunden, wo das nicht der Fall ist, irgendwo in Fachabteilungen datenführende Systeme gibt. Und wenn das Ding ausfällt, also Desktop-Datenbanken, und wenn das System ausfällt, und dann kommt die typische Frage, könntest du dann dein tägliches Geschäft noch machen? Dann kommt die Antwort, nein. Und der operative Risk Manager in diesem Unternehmen, bei dem gehen alle Alarmglocken hoch. Ja, weil im Zweifelsfall kann keine Rechnung mehr geschrieben werden. Sie wissen, im Unternehmen, alles darf ausfallen, nur Rechnungen müssen noch geschrieben werden können. Das ist das Wichtigste. Jo, also LibreOffice, OpenOffice kann zum Beispiel MDBs zugreifen. Man kann sich über Daten versorgen, also theoretisch genauer gesagt muss man sagen, man verbindet sich mit der Jet Engine bei der MDB, also nicht mit dem Frontend, sondern mit dem wirklich datenhaltenden System. Und ich kann also mit einer eigens gebauten in Base, LibreOffice, OpenOffice Base gebauten Oberfläche durchaus auch weiter meine Datenhaltung betreiben. Hat allerdings sofort die Grenze, oder es hat zwei Grenzen, nämlich die erste Grenze, wenn Sie das die darunterliegende Struktur ändern wollen, also sobald Sie eine Tabelle ändern wollen, kommen Sie mit dieser Lösung nicht mehr weiter. Weil über ein Apache OpenOffice Base Frontend Sie diese strukturverändernden, tabellenverändernden Maßnahmen nicht durchführen können. Oder Sie haben das Problem, dass die Logik meistens dann steckend in Formularen, in Berichten, in Makros, die diesen Formularen hinterlegen wird, verloren gegangen sind. Ich habe ja eben wohlweislich gesagt, Sie müssen sich eine neue Oberfläche bauen. Also das, was wir von den normalen Dokumenten kennen, dass wir Filter haben, die das dann übernehmen, wie auch immer die gestrickt sind, gilt hier nur wirklich für die Daten. Formulare gehen verloren, Berichte gehen verloren und so weiter und so fort. Und es sei erlaubt, auch wieder an dieser Stelle zu fragen, wie ist es denn umgekehrt? An der Stelle ist Microsoft noch nicht bereit, über Access-Mittel auf HSQL-Datenbanken zuzugreifen. Es gibt natürlich Wege, auch da wieder auf diese Datenhaltung zuzugreifen, ODBC-Schnittstellen und so weiter. Aber Formulare, die in Base gebaut wurden, Abfragen, die in Base gebaut wurden, Berichten, die in Base gebaut wurden, sind in Access genauso wenig übernehmbar. Ja, jetzt kommt mein Lieblingsbeispiel. Ich weiß, viel Text. Wir gehen es kurz gemeinsam durch. Wieder völlig anderes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben 2000 Anwender. Bei diesen 2000, ich glaube, es sind sogar etwas mehr, bei diesen 2000 Anwendern wurde jetzt ein freies Office installiert, also Nutzung des Open Documents Formats ab einem bestimmten Zeitpunkt. Die Schulung hat begonnen, die Schulung wurde unterbrochen, weil nämlich folgende Frequently Asked Questions vorgekommen sind. Wenn ich die alte Microsoft Office-Datei in OpenOffice öffne, gegebenenfalls korrigiere, wir haben eben so ein Beispiel gesehen, ja, mit irgendwelchen Aufzählungen, die korrigiert werden müssen, layouttechnisch und so weiter, kontrollieren Sie Layout und ähnlich und speichern Sie anschließend die Datei mit Speichern unter im ODF-Format. Also er hat irgendein altes Dokument, hat das jetzt sich einmal angeguckt, hat es abgespeichert. Die neue durch OpenOffice gespeicherte Datei sollte dann das neue Dokumentenformat haben. Nicht sollte, sondern hat, aber es kommt ja auch auf den Bediener an, der das tut. Um nicht bei jedem weiteren Zugriff auf diese Datei, man denke, ja, Teams arbeiten zusammen und mehrere Leute greifen gegebenenfalls auf gleiche Dateien, Vorlagen, Quasi-Vorlagen und so weiter zurück. Damit und um nicht bei jedem weiteren Zugriff auf diese Datei die Änderung erneut machen zu müssen, sollte dann in Zukunft bei Verwendung von OpenOffice oder LibreOffice auf die ODF-Version dieses Dokumentes zurückgegriffen werden. Das müssen Sie erstmal einem Anwender klar machen. Der geht in ein Verzeichnis, macht einen Doppelklick auf ein Dokument, wenn er das denn schon weiß, und arbeitet damit weiter. Und jetzt kommt eine zusätzliche Dimension hinein. Er muss sich nämlich klar machen, er hat ein neues Office, er hat ein neues Dokumentenformat. Also er muss schauen, ob es dieses Dokument schon in dem neuen Dokumentenformat gibt, um dann damit weiterzuarbeiten, um nicht permanent selber diese Layout-Thematik zu haben. Nächste Fragestellung, die sich ein normaler Anwender dabei stellt. Muss ich jetzt alle Alt-Dateien auf einen Schlag in ODF umwandeln? Ja? Also Ihnen stehen Leute gegenüber, die sagen, dafür habe ich keine Zeit. Ich kann jetzt nicht tausende von Dokumenten, die ich habe, aufmachen, abspeichern, kontrollieren und so weiter und so fort. Nein, dieser Migrationsschritt sollte je nach Bedarf stattfinden. Das heißt, die Datei, die Sie ab jetzt im Arbeitsalltag anfassen, werden wie oben beschrieben im neuen Format abgelegt. Und Sie werden jedes Mal ein erstauntes Lächeln ernten, wenn Sie sagen, und Sie werden merken, dass das dann maximal 15-20% lebender Dokumentenstamm ist, der in irgendeiner Form über eine bestimmte Laufzeit dann auch wirklich migriert wird. Ein unheimlich schwieriges Thema ist das nächste. Dann mischen sich ja Dokumente im Altformat und die im Neuformat in einem Ordner. Gegebenenfalls gibt es eine Datei mit selben Namen zweimal. Ist ein gedankliches Problem für einen Anwender. Der vollständige Name einer Datei setzt sich aus dem Dateinamen und der Dateiendung zusammen. Sie müssen also klar machen, es gibt Dateiendungen. Ja? Und danach muss er schauen. Die Auskunft über das Dokumentenformat gibt. Insofern kann es zwar den Dateinamen zweimal geben, die Dateien unterscheiden sich aber trotzdem anhand der Dateiendung, also im Dokumentenformat. Jetzt kommt wieder der Nachsatz. Das wird im Explorer auch durch unterschiedliche Datei-Icons deutlich. Sollte es dieselbe Datei also auch schon im OpenOffice-Format ODF geben, macht es bei Anwendung von OpenOffice auch Sinn, genau dieses Format dann weiterzuwarten und fortzuschreiben. Ja, wieder der Nachsatz. Nicht, dass du wieder hingehen musst und die Änderung machen musst. Das war es noch nicht. Es geht weiter. Ja, was passiert denn jetzt mit meinen Altdokumenten in diesen Ordnern? Das ist die Aussage, die stören mich. Da ist zu viel, ja, da ich habe eine und dieselbe Datei zweimal. Soll ich die jetzt löschen? Nein, bitte löschen Sie keine Datei, bla bla bla, der Mensch ist ein Sicherheitstier, lassen Sie es liegen, Speicher ist nicht so teuer, also liegen lassen. Kommt gleich der Nachsatz, damit verdoppelt sich aber der Speicherplatz. Ist das denn okay? Also ist das von der IT-Abteilung her okay? Und dann sagen Sie ihm, ja, das ist okay, weil man gegebenenfalls Archivierungsvorgänge und so weiter und so fort. Ich wollte Ihnen das zeigen, um Ihnen Einblick zu geben, Dokumentenformate, Vielfalt, Open Choice. Ja, wir haben jetzt Open Choice, aber das sind die Fragen, die sich ein Anwender stellt. Ganz andere Ecke. Technisch hochinteressant. Haben sich wirklich, glaube ich, noch nicht so viele Leute Gedanken drüber gemacht. Es gibt bestimmte Konstellationen, da kann Folgendes auftauchen. Stellen Sie sich vor, Sie sind LibreOffice-Anwender, haben auch die neueste Version von LibreOffice, also Calc. Sie bekommen ein Excel-Dokument der Version 2007 oder höher, also ein XLSX-Thema, ist ja schon ein offenes Format, ist doch wunderbar, oder ein quasi offenes Format. Sie können das auch mit Ihrem LibreOffice-Calc öffnen, weil es gibt ja Importfilter. Bearbeiten jetzt die dritte Zeile, machen da in irgendeiner Form Eintragung, speichern das sogar unter dem neuen Format ab, weil Sie haben ja XLSX-Exportfilter, speichern es ab, schicken das dem guten Mann zurück und der beschwert sich und sagt, ey, Moment mal, du hast ja 15.000 so und so viel meiner Spalten gelöscht. Technische Eckdaten. Das ist eine Situation, übrigens umgekehrt, wenn ich das in Excel 2007 in einem niedrigeren Format abspeichern würde, würde er mich warnen und würde sagen, Achtung, du bist dabei etwas zu tun, wo gegebenenfalls Sachen verloren gehen. Hier kann man Prozesse definieren, die wirklich zu Datenverlust führen. Und keiner sagt Ihnen, dass die 16.000. Spalte in dem Originaldokument drin war, aber in Ihrem, weil Sie ja nur noch 1024 darstellen können, eher anschließend, nämlich in dem Moment, als in dem Sie gesagt haben, speichern, den Rest weggeschmissen haben. Solange der nichts ändert, solange der in LibreOffice keinen Speichervorgang auslöst, ist alles gut. Sobald er sagt, speichern, werden die technischen Eckdaten von Calc herangezogen und es werden 1024 Spalten in dieses XLSX-Dokument hineingeschrieben. Interessiert ihn auch so weiter nicht, weil er weiß ja nicht, wo sein Problem ist, er erkennt das erst hinten, wenn es in der anderen Welt wieder geöffnet wird. Das war die Anwenderperspektive. Also, das war jetzt wirklich ein Blumenstrauß, auch unterschiedlichste Kategorien zusammengefasst. Was macht der Anwender? Er hat plötzlich, muss sich plötzlich Gedanken um dieses Dokumentenformat machen. Man muss ihm das erklären. Ich habe Ihnen eben Text gezeigt. Man muss Überlegungen anstellen, Wo bin ich denn? Wem schicke ich denn ein Dokument? Kann ich das vielleicht mit einem Nur-Lese-Format auch erledigen? 90% der Probleme erledigen sich dadurch, dass ich zum Beispiel ein PDF-Format wähle und eben nicht ein beschreibbares, änderbares Dokumentenformat. Aber mit diesen Überlegungen ist zum heutigen Zeitpunkt der Anwender, und das ist die Conclusio, definitiv überfordert. Ich habe Ihnen so ein bisschen die Problematik auch aus Dienstleistersicht, aus Independent Software Vendor, also Leute, die Software auf diesen Dokumentenformaten anbieten, gezeigt. Und hier ist eigentlich schon der Hinweis, wo das Problem für die, oder wo das technische Problem liegt, das sind nämlich Best-Guess-Filter. Das heißt, das sind Export-Import-Filter, die nachprogrammiert werden. Die also programmiert werden und immer wieder weiterentwickelt werden und so weiter. Sind Sie jetzt zum Beispiel ein solcher Softwareanbieter, dann haben Sie vielleicht nicht unbedingt das Know-how der LibreOffice-Jungs, wirklich gutes Know-how, die diese Filter permanent auf Basis von Fehlerberichten und so weiter weiterentwickeln. Sondern Sie brauchen jemanden, wenn Sie einen solchen Fehler festgestellt haben, einen sogenannten Backline-Support, wo Sie sagen würden, änder mir mal genau dieses Verhalten, das ist nämlich falsch. Ja. Den gibt es nur sehr wenig. Haben Sie das, können Sie eventuell sogar noch in ein Lizenzproblem laufen. LGPL Apache OpenOffice. Ich habe es Ihnen angedeutet in der Tatsache, dass Sie zwar in LibreOffice schon das neue Microsoft Office Format speichern können, aber in OpenOffice noch nicht. Woran liegt das? Der Exportfilter bei LibreOffice liegt unter der LGPL. Die LGPL ist aber restriktiver als die Apache-Lizenz. Also kann Apache OpenOffice nicht einfach hingehen, Open Source, und den Filter von LibreOffice nehmen und sich bei ihm einbauen. Weil die nämlich auch proprietäre Sachen erlauben. Und so weiter und so fort. Versionsproblem, ODF Version 1.1 zu 1.2, das sind alles. So, jetzt kommt ja noch das Thema Standardisierung hinzu. Warum ist das Thema Standardisierung, so wie es bisher gelaufen ist, nicht wirklich die Lösung dieses Problems? Erstens, weil wir in der Welt der Schraubenzieher sind. Ich habe nämlich im Laufe dieser Zeit die zwei ISO-Standards bekommen und das ist genauso, als wenn Sie einen Schlitz und einen Kreuzschraubenzieher betrachten. Für ein und denselben Zweck, nämlich das Befestigung per Schraube, haben Sie zwei ISO-Normen. Das ist schlecht. Das ist übrigens nur relativ selten der Fall. Wenn es für etwas eine Lösung gibt, dann gibt es ein ISO-Norm und nicht zwei. Ja, also Microsoft Office-Dokumentenformat und Open-Document-Format. Ganz schlecht. Und des Weiteren kann man den Prozess, spätestens seitdem Microsoft es auch geschafft hat, das als Dokumentenformat zu bezeichnen, den Prozess dieser ISO-Zertifizierung in Frage stellen. Das ist bestimmt eine sehr weitläufige Diskussion, möchte ich auch nicht weiter darauf eingehen, aber es sei erlaubt, zumindest das in Frage zu stellen und insbesondere auch die Bedeutung der Vor-ISO-Institutionen OASIS, also je nachdem, welche Welt man betrachtet, OASIS oder ECMA, eben hier, ob die wirklich ihrer Aufgabe der Standardisierung nachkommen, in Frage zu stellen. War es denn früher besser? Also gab es, als es noch kein Open-Document-Format gab, war es denn da besser? Übrigens auch OpenOffice hat ja mal ein proprietäres Format gehabt. Nein, auch zu Monopolzeiten, also als noch jeder Docs verschickt hat, ja, war das Problem eigentlich das gleiche. Man versuche ein altes, möglicherweise sogar beschädigtes Word-Dokument, also es gibt ja noch vor Windows 95 oder Word 95 Zeiten, übrigens auch .docs, da kann es schon mal sein, dass so ein Ding beschädigt ist, korrupt ist. Also entweder kann ich es mit Microsoft Office nicht mehr öffnen oder, wenn es korrupt ist, Word sagt mir, nö, ist kaputt. Trick, nehmen Sie LibreOffice oder OpenOffice, öffnen Sie mit dem Writer genau dieses Dokument und siehe da, in 90% aller Fälle schaffen Sie es. Das Dokument wird wieder geöffnet, Sie können es wieder abspeichern und es sogar repariert. Ja? Von wegen Reparierungsvorgang und so weiter. Das war die Motivation für Microsoft, da so ein Reparieren einzubauen. Hat mit diesem technischen Thema zu tun, mit diesem Ist-Zustand, dass wir nämlich immer irgendwelche nachprogrammierten Filter haben. Warum kann ich mit einem LibreOffice ein korruptes Word-Dokument wieder öffnen? Ja, weil die natürlich nicht die Binärmaske 1:1 da drauflegen und denen nicht unbedingt auffällt, dass eben an einer ganz bestimmten Stelle etwas binär nicht richtig kodiert ist. Sondern dieser Filter ist nachprogrammiert und geflissentlich läuft er über einen solchen Fehler hinweg und den Rest stellt er ihnen halt wunderbar dar. Hat auch seine Vorteile offensichtlich. Ja. Also der Ist-Zustand mit dieser Filternutzung führt genau zu den Überforderungen, die wir haben. Was hat es als Beispiel dazu geführt? Also es gibt bereits Anstrengungen, dieses Interoperabilitätsproblem systematisch zu lösen. Und zwar in mehreren Formen. Es gibt zum Beispiel Novell oder SUSE, heute SUSE, ist einer derjenigen, der LibreOffice sehr stark weiter betreibt, hat mit Microsoft Office sehr enge Verträge geschlossen. Und das hat zur Folge gehabt, dass die Filter, die da programmiert wurden, einen großen Sprung gemacht haben. Da ist Know-how ausgetauscht worden. Da haben sich Entwickler zusammengesetzt und da haben die Microsoft Office-Entwickler gesagt, nee, so ja, und nicht so und so und nicht so. Deswegen sind die besser geworden. Aber übrigens umgekehrt genauso. Seit dem Zeitpunkt hat Microsoft die ODF-Filter in seine eigenen Produkte eingeführt. Also Zusammenarbeit scheint hier Sinn zu machen. Ja. Zweites Fallbeispiel, auch ein sehr erfolgreiches Fallbeispiel, kann man ein bisschen Werbung für die OSB Alliance machen. Es gibt diese Working Group, die ich am Anfang erwähnt hatte. Da gab es Ausschreibungen und durch ein sogenanntes Crowdfunding, durch ein Pooling von öffentlichen Mitteln, ja, also es gab mehrere Institutionen, die da Geld reingelegt haben, wurden ganz bestimmte Fehler in diesen Filtern ausgemerzt. Ja, also da ist Geld in die Hand genommen worden und diese Filter sind weiterentwickelt worden, damit die Interoperabilität besser wird. Und die ist allen zur Verfügung gestellt worden. Ja, bis dahingehend, dass man sogar jetzt mit Microsoft Office spricht. Schauen wir mal, was daraus wird. Zweites Fallbeispiel, es gab, kurz bevor sich LibreOffice und OpenOffice auseinanderentwickelt haben, gab es eine Initiative von Dienstleistern und Support-Dienstleistern in einem gepoolten Bereich von den damals noch zum Beispiel Oracle, StarOffice-Entwicklern Backline-Support zu bekommen. Das heißt, wenn solche Fehler auftauchen, einen koordinierten und für Zahler dann, ja, also einen bezahlten Weg, Fixes in diese Filter hineinzubekommen. Weiterhin besteht aber aufgrund dieser Lösungsalternativen immer noch dieses Thema, dieser Best Guess. Ja, also es ist eine Filterimplementierung. Man ist angewiesen auf dieses Nachprogrammieren. Und jetzt zu meiner zugegebenermaßen gewagten, zu meinem gewagten Lösungsvorschlag. Nun, man nehme sich mal das Beispiel ISO-OSI. Ich bin jetzt nicht so der Netzwerkexperte, aber das Beispiel ISO-OSI zeigt eigentlich, dass die Implementierung eines Protokollstacks, ja, also das Verbinden, ja, man kann darüber diskutieren, Sie haben recht, auch da finden Sie solche Effekte, aber zumindest hat es viel weiter geführt. Also die gemeinsame Basis ist viel größer. Dieses Beispiel zeigt eigentlich, wenn man das so machen würde, also sprich eine Implementierung eines ISO-Dokumentenformatstandards, eines, und zwar das als offengelegt einheitlich technisches Dokumentenmodell. Die Unterschiede beruhen auf diesem technischen Dokumentenmodell. Wenn das vereinheitlicht würde, wenn das ISO-zertifiziert würde, offengelegt würde und es als Infrastrukturelement gesehen würde, also tiefer gelegt würde, dann wäre diese Frage der unterschiedlichen Darstellung, des unterschiedlichen Layouts, dieser Anwenderüberforderung nach meiner Meinung gelöst. Also sprich, es käme nicht darauf an, dass dieses Dokumentenobjektmodell in irgendeiner Form optimiert wird, sondern es käme darauf an, dass die Umsetzung des Treibers entsprechend optimiert wird. Also natürlich würde es noch Qualitätsunterschiede geben, aber diese Qualitätsunterschiede machen sich dann zum Beispiel in der Performance bemerkbar. Wie schnell öffnet denn ein solches Dokument? Ja, also in der Umsetzung dieses ISO-OSI-Stacks. Aber das Protokoll selber, also das Dokumentenmodell selber, bleibt das gleiche, bleibt 1:1 dasselbe. Und egal in welcher Welt Sie sich bewegen, können Sie dieses Dokument öffnen. Sie kommen an diesen Content heran. kommt gleich die Nachfrage nach der Historie der Office-Produkte. Warum sollten das denn Hersteller überhaupt tun? Denn Microsoft hat doch gezeigt, sie tun alles, um genau das zu verhindern. Man siehe Version 1.1 von ODF, ja, das wird alles so lange rausgezögert, wie es irgendwie geht. Ja, man muss mit denen sprechen. Wenn man sich so ein Beispiel, zugegebenermaßen ein leicht hinkendes, aber welches Beispiel hinkt nicht, wenn man sich mal dieses ISO-OSI-Beispiel heranzieht, dann hatte das eben zur Konsequenz, dass die Lösungen, dass Applikationen mit dem Netzwerkzugriff, mit dem Zugriff auf Internet und so weiter, dass diese Lösungen und vor allen Dingen die neuen Ideen, die da entstanden sind, explodiert sind, exponentiell gestiegen sind. Also das Argument für Microsoft zum Beispiel, dem stetigen, monopolartigen, 90-prozentigen Office Marktanteil, kann man gegenüberstellen, ja klar werdet ihr dann gegebenenfalls mit der Office-Lizenz weniger verdienen. Aber es, durch die Innovationen, die plötzlich möglich sind, werden auch exponentiell steigende andere Umsätze möglich. Und die, um die müsst ihr euch natürlich kümmern. Ja? Also stehen bleiben dürft ihr da an der Stelle nicht. Also die Chance, hier mehr zu verdienen, die ist durchaus für die Hersteller gegeben. Ein solches zertifiziertes, standardisiertes Dokumentenmodell ist weiter weg denn je. Von daher meine Aussage, eine sehr idealistische Lösungsmöglichkeit, Lösungsvorschlag. Letztendlich wird uns kurzfristig nichts anderes übrig bleiben als diese pragmatischen Lösungen, die ich dargestellt habe. Also sowas wie eine Interoperability-Geschichte oder dass sich Dienstleister zusammentun, um solches Know-how zu bündeln. Übrigens fällt Ihnen ein Dienstleister ein, der in Microsoft Office Filtern Fehler lösen kann? Das ist genau das gleiche Problem. Es gibt nicht viele. Ja. Also über solche Aktionen das zu tun. Aber nichtsdestotrotz dieses Ideal nicht aus den Augen zu verlieren und zu sagen, es kann nicht sein, dass ich ein und dieselbe Schraube auf zwei unterschiedlichen Schraubenziehern andrehen kann und die ich gerade habe, dafür habe ich das Werkzeug gerade nicht. Das war's soweit. Fragen selbstverständlich, klar.
Genau, vielen Dank, Lothar Becker. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Fragen.
Bitte.
Es tappen ja nun immer mehr Android-Geräte auf. Wie ist die Situation da? Hat man irgendeine Chance mit einem, wenn man sich auf Office hier, das heißt nochmal, belegt hat, mit einem Androiden eine Datei zu öffnen und zu bearbeiten?
Ja, also im Moment noch nicht. Ja. also das ist die Frage wieder nach dem Schraubenzieher, also es kommt jetzt offensichtlich eine neue Schraubengeneration, ja. Und ich brauche ein Werkzeug, um alte Schrauben auch da benutzen zu können. Es ist letztendlich nicht das Thema des Dokumentenformats, weil das wird gleich bleiben, aber ich brauche quasi die Implementierung eines Werkzeugs auf Android, damit ich auch entsprechendes Dokumentenformat bearbeiten kann. Ja, das ist in der Bearbeitung, also mindestens in der LibreOffice-Community, gibt es erste Ansätze? Letztes Jahr war, glaube ich, die Konferenz in Paris. Nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr in Paris. Da sind erste Sachen gezeigt worden. Fragen Sie nach einem Zeithorizont, so sage ich 2014. 2014 werden Sie eine freie Office-Lösung haben, die auf Android laufen wird, mit der Sie Open-Document-Formate entsprechend nach dem, was Sie bisher kennen, auch bearbeiten können. Es gibt schon eine Teillösung mit, habe ich jetzt neulich gelesen, von dem Folien von PowerPoint auf Android, also nicht PowerPoint, sondern Impress. Und also es geht in die Richtung, ja. Aber LibreOffice-Stand ist unten, einfach da mal nachfragen. Die werden Ihnen aber auch nichts anderes sagen.
Ja, das noch
eine ganze Weile dauert. Genau. Ja, klar. Aber das muss ja auch entwickelt werden von Scratch. Okay.
Standard fest, dann kann sich immer den Standard nennen und dazu nicht abbilden.
Also Sie haben zwei richtige Sachen angesprochen. Vollständigkeit, also zum Beispiel das, was, jetzt bleibe ich mal in unserer Welt der freien Office-Suiten, warum bedarf es einer Version 1.2 eines Open-Document-Formates, also zum Beispiel Listen neu oder anders zu definieren, übrigens nicht anders, sondern eigentlich zusätzliche Eigenschaften in dieses Dokumentenobjektmodell hineinzubringen. Ja, klar, da haben Sie natürlich recht, nur ein vollständig, oder sagen wir es mal so, wir sind jetzt in der Historie der Office-Suiten so weit, in der Nutzung von Office-Dokumenten, dass wir eigentlich ein vollständiges Modell aufbauen könnten. Ja, aber das braucht natürlich eine gewisse Zeit. Beispiel, das Thema Makros, ja, ein Riesenproblem zwischen den beiden Welten ist, also Logik, ja, Formulierung von Logik, ist bis heute in beiden Modellen nicht drin. Obwohl wir seit Jahren mit Makros, und zwar egal in welcher Welt, arbeiten. Ja. Also es wäre zum Beispiel, wo ich Ihnen recht geben würde, warum baut man nicht in ein solches Modell eine gemeinsame Makrosprache oder eine Definition einer gemeinsamen Makrosprache mit ein? Das wird noch dauern.
Meine Frage bezieht sich auch darauf, was kann Microsoft einem sagen, dass nicht ein Office OpenXML-Standard drin steht, was ich da
Zum Beispiel Sachen, auf die, wo Sie sich auf Binäranteile zurückziehen. Also es gibt ganz bestimmte Funktionalitäten, zum Beispiel im Bereich des Hintergrunds einer Excel-Zelle wird Funktionalität benutzt. Das merken Sie daran, wenn Sie Microsoft Office 2010 Funktionalität nutzen, die in irgendeiner Form ein Muster in das Hintergrund einer Excel-Zelle legen, dann wird damit sowohl Ihr altes Microsoft Office als auch zum Beispiel ein LibreOffice oder Apache OpenOffice damit Probleme haben, weil das noch auf eine Binärfunktionalität zurückläuft. Nichtsdestotrotz kann Text auch interpretationsfähig sein. Ja, und man interpretiert in die eine Richtung. Ich habe zum Beispiel neulich mit einem Entwickler gesprochen, der hat gesagt, wir überlegen uns immer eine Interpretation dieser Definition und dann gehen wir hin und machen es genau umgekehrt. Und dann haben wir das, was wir von Microsoft realisiert haben. Es war vielleicht ein böser Ausdruck, aber so arbeiten die wirklich. Weitere Fragen? Selbstverständlich. Aber Sie haben mitbekommen, dass meine Aussage die war, dass man gegebenenfalls mehr Geld verdienen kann, wenn man es anders machen würde. Das war eine wichtige Aussage. Ich komme auch aus dem Business, ich muss auch Geld verdienen. Ja, klar. Den wir aber vorleben hier in der Open-Source-Welt. Ja, genau. Freiheit heißt auch Verantwortung. Jetzt sind wir fast beim philosophischen Thema von Open Source, genau. Letzte Frage? Keine letzte Frage?
Dann nochmal vielen Dank.
Gerne.
Lothar Becker.